妈训练你呀。妈妈 yes， 好吧，夫妇。
Hallo und willkommen bei Hi Baby, dem Mama Podcast.
Mama, ich habe dich lieb.
Hallo, wie schön, dass ihr zuhört bei Hi Baby, dem Mama Podcast. Neurodivergentes Familienleben mit Herz und in Balance. Ich bin Isa, Mama von 2 Kids. Mein Sohn ist 5, meine Tochter 2. Und heute quatsche ich mit Lukas Klaschinski, Bestseller-Autor, Podcaster, Psychologe und Papa, über Emotionen und darüber, wie wichtig es ist, von klein auf zu lernen, offen mit den eigenen Emotionen umzugehen und auch einen guten Zugang zu ihnen zu haben. Lukas macht unter anderem mit Stefanie Stahl zusammen den Psychologie-Podcast »So bin ich eben« und er hat jetzt auch ganz frisch ein Buch rausgebracht »Fühl dich ganz, was wir gewinnen, wenn wir unsere Emotionen verstehen und zulassen« und was wir als Eltern dazu beitragen können, dass unsere Kinder lernen, Zugang zu ihren Emotionen zu bekommen, sie verstehen und offen leben können. Darüber spreche ich jetzt gleich mit Lukas. Also, let's go! Hallo Lukas, ich freue mich total, dass du heute hier bei mir im Hi Baby Podcast bist.
Hallo Isa, danke, dass ich da sein darf.
Ja, und ganz lustige Anekdote direkt zu Beginn. Ich hatte mir heute Morgen eigentlich eine Stunde für die Vorbereitung dieses Interviews so genommen. Das ist so immer so die Standardzeit, die ich mir nehme, um nochmal so ins Thema reinzufinden und wieder bei der Sache zu sein. Hab mir dann dein Buch zur Hand genommen. Ich hatte das schon mal so quer gelesen, als es per Post ja zu mir kam. Es war übrigens total schön verpackt nochmal.
Freut mich.
Ja, also
hast
sehr
du ganz
liebevoll
gefühlt?
Ich habe, ja, absolut. Ich war direkt so richtig mit drin. Wow, wie achtsam. Allein schon die Verpackung. Und dann war das aufgemacht und die Kinder hatten direkt noch was zum Spielen mit diesen kleinen Papierfetzen und so und waren auch alle beschäftigt. Es war richtig ein Family Happening, war das dein, der Versand deines Buchs. Ja, jedenfalls habe ich mir dann gedacht, okay, nehme ich jetzt eine Stunde und lese da mal nochmal quer rein, guck nochmal, welche Fragen ich da jetzt mir zusammenschreibe. Und dann habe ich tatsächlich, lass mal überlegen, ich habe um 9 angefangen, 10, 11, ich habe jetzt 2,5 Stunden dein Buch gelesen. Ich habe es gar nicht mehr aus der Hand gelegt, ja.
Krass,
und ich habe sogar am Ende noch die Danksagung gelesen und fand es einfach richtig unterhaltsam und auch dafür, dass es eben so ein Sachbuch war, weil ich weiß, dass du ein guter Podcaster bist und dass du sehr unterhaltsam podcastest, aber dass du auch so gut schreiben kannst, also nochmal Kompliment zu Beginn, du bist ein richtig guter Autor auch.
Oh, danke schön. Ja, also es ist manchmal nicht so leicht, das zu übertragen, weil du kannst ja nicht genau so schreiben, wie du sprichst, aber ich bin total gut in den Flow gekommen, ne? Und ich habe ja so Geschichten gebaut und dann immer eine Sachebene und dann eine Lösungsebene gebaut. Und gerade das Geschichtenschreiben ist teilweise einfach nur so aus mir rausgeflossen. Es ist so ein bisschen so, als ob man so wie eine Marionette bedient wird, wenn man so in der Geschichte drin ist, in dem Flow, in den Gefühlen. Und es war für mich auch teilweise ganz schön wichtig, das nochmal so zu sehen und zu verarbeiten durch die Geschichten. Also vielen, vielen Dank für deine Worte.
Ja, ich glaube, diese Geschichte musste einfach aus dir raus. Ist ja manchmal so, man hat dann einfach seine Aufgabe und das muss dann einfach
raus. Das klingt
raus
zu groß, wenn man das so sagt.
Okay. Da. Deswegen sage ich das und das musst du nicht selber sagen.
Okay.
Ich wollte mal starten in das Interview mit der Frage, wie es dir geht jetzt gerade.
Boah, heute geht es mir voll gut. Also ich merke immer, wenn ich genügend auf mich achte und in Stresssituationen tendieren wir dazu, irgendwie uns selber außen vor zu lassen. Wir beantworten auch schnell die E-Mails, die beantwortet werden müssen. Wir machen alles, außer uns um uns selber kümmern. Dabei wäre das Notwendigste, um überhaupt durch die Stresssituation gut zu kommen. Und ich habe wieder mehr Bezug auf mich gesetzt. Also ich war gestern surfen. Ich gehe immer sehr, sehr gerne surfen. Und da gibt es so eine Halle bei uns, wo du reingehen kannst. Und dann fährst du da. Das war total gut, weil ich da auch gleichzeitig Sport mache, mit meinem liebsten Element Wasser verbunden bin. Und das trägt mich irgendwie und darum bin ich heute voll gut drauf. Und ja, also ich bin irgendwie so locker, leicht und flockig.
Schön. Ich finde ja, das ist immer schon so, also an dieser simplen und so gängigen Frage. Ich meine, wie oft stellt man diese Frage so an einem Tag, einem Menschen?
Mhm.
und wie, also da merkt man einfach schon, wie krass wir so von unseren Gefühlen abgeschnitten sind, ne? Weil eigentlich ist die Frage ja immer, wie geht's dir? Und die Antwort ist, ja gut, und dir? Und dann antwortest du auch genauso im Autopilot wie dein Gegenüber. Ja gut, also du, eigentlich, ne? Ich wollte noch mal fragen, so und so und so.
Und genau, und es ist super wichtig, mit sich einzuchecken, auch selber sich diese Frage zu stellen, wie geht's mir eigentlich gerade, ne? Damit man selber mit sich angebunden ist und weiß, was ist da gerade eigentlich in mir? Weil Gefühle, die in uns sind, die wollen einem ja auch ganz viel sagen. Und die nehmen wir dann überhaupt nicht wahr. Und das ist so, als ob wir im Autopiloten durchs Leben fahren und gar nicht bemerken, wie ist gerade zum Beispiel meine Beziehung, welches Verhältnis habe ich zur Arbeit, zu meinem Studium, zu den Menschen, die mich umgeben. Das spürt man dann gar nicht.
Genau, weil es immer alles nur gut. Und eigentlich ist ja auch das genau die Antwort, die die meisten Menschen hören wollen, wenn sie mal schnell so fragen, wie geht's dir?
Ja, und warum wollen sie die hören? Weil sie häufig gar nicht mit der Antwort klarkommen, wenn es mal anders ist. Weil wir ja alle Spiegelneuronen haben und dieses Gefühl von anderen Menschen resoniert auch in uns. Und viele Menschen denken, wenn es dem anderen nicht gut geht, müssten sie davor sofort eine Lösung für haben. Ne? Sowas wie, okay, was kann ich jetzt tun, um dich aus der Misere rauszuholen? Ich glaube nicht, dass es das braucht. Ich glaube, es braucht viel häufiger ein offenes Ohr. Und wenn man merkt, jemand ist zum Beispiel gerade in einem ganz krassen Trauerprozess. Das gibt es einfach. Wir alle, und damit sind wir Menschen alle gleich, werden irgendwann wichtige Menschen verlieren. Und dann fragen wir uns mal, okay, was kann ich tun? Ich kann hier überhaupt nichts tun, damit es den Menschen besser geht. Den Menschen wird es besser gehen, wenn wir einfach da sind und sagen, hey, es gibt gerade nichts, was ich tun kann. Das Einzige, was ich dir anbieten kann, ist zusammen mit dir hier im Regen zu sitzen. Und wenn du irgendwas von mir brauchst, sag das gerne. Ansonsten bin ich einfach nur da. Und mehr gibt es gar nicht zu tun.
Würdest du denn deiner Tochter genauso eine ehrliche Antwort geben, also wie du es jetzt, du hast ja ein Buch geschrieben, du versuchst immer ehrlich auf diese Frage zu antworten. Und ist es bei deiner Tochter, die ist jetzt 6 oder 7?
Ja, 6.
6. Ist es da auch so, dass du schon sagst, so hey, ich möchte auch vor dir ganz offen und ehrlich mich so ein bisschen gefühlstechnisch auch nackt machen? Sagst du ihr auch so, boah, also, hey, hör mal zu, heute geht's dem Papa einfach richtig schlecht. Ich bin aufgewacht, ich habe mich einfach schlecht gefühlt. Also seh's mir nach, wenn ich vielleicht nicht so enthusiastisch bin wie sonst. Wie hast du da so dir was überlegt, wie du das auch mit deiner Tochter machst, so dieses, na, und wie geht's dir und wie geht's eigentlich mir?
Ja. Also das Erste ist, lustigerweise rede ich leider auch ganz oft aus der dritten Person über mich, dem Papa, das sage ich auch öfter. Oder?
Immer noch?
Ja, okay. Ich erwische mich dabei, ich komme aus dieser Rolle nicht raus. Das macht der Papa. Sowas zum Beispiel. Und dann denke ich mir, hä, das bin ja ich, kann ja auch einfach sagen, das mache ich schnell. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das gibt mir, glaube ich, ein viel wärmeres Gefühl als ihr. Und ich versuche mit ihr so offen und ehrlich zu sein, wie es geht. Ne? Sowohl mit ihren Gefühlen, wenn sie etwas hat, als auch mit meinen. Und das heißt auch mal, wenn ich super traurig bin oder mega überlastet, ich hatte mal die Situation, als ich das Buch geschrieben habe und es war einfach in Teilen noch ein krasser Pain, ne? Aufgrund der Zeit, die ich zur Verfügung hatte, aber auch aufgrund der Wissenschaftlichkeit, die ich reinbringen wollte und da ist einfach ein krasser Leistungsdruck und wenn du weißt, ein kompletter Verlag hat auch, steht hinter dir und das sind super nette Leute, aber die wollen natürlich auch, dass das erfolgreich wird und, habe ich einfach an ein paar Tagen gemerkt, dass es halt zu viel war und an einem Tag musste ich halt richtig weinen deswegen und das habe ich dann vor meiner Tochter gemacht, weil es halt nach einem Gespräch war mit, ich weiß nicht mehr genau, mit wem es war, da kamen mir irgendwie so die Tränen und dann meinte so, was ist denn los? Und dann habe ich ihr das halt gesagt. Du, manchmal ist es so, dass man nicht nur weint, weil man traurig ist, sondern weil man überlastet ist, weil ganz, ganz viel im Leben passiert und so ist das gerade bei mir. Und das heißt aber nicht, dass es mir irgendwann nicht wieder besser geht, sondern es ist ganz normal, das passiert bei allen. Und ich versuche immer einfach zu sagen, dass alle Gefühle, die so kommen, Teil des Lebens sind und natürlich sind. Das heißt, sie braucht nicht sonderlich stark sein, sie braucht nicht sonderlich glücklich sein. Sie braucht eigentlich nicht eine Emotion zeigen, die nicht da ist, weil sie meint, das ist das gesellschaftliche Bild, was von einem verlangt wird. Und das mache ich auch mit ihren Gefühlen. Ne? Wir waren im Skiurlaub und da hat sie den 6. Platz von 7 gemacht in so einem Skirennen. Die anderen Kinder haben einfach. Ja, aber man muss dazu sagen, die anderen Kinder haben einfach katastrophal geschummelt. Es gab so einen Slalom und die sind einfach gerade Schuss runter und die haben nur die Zeit genommen.
Oh Mann.
Und sie haben die das gesehen, die Skilehrer? Und ich so, ja, das haben die gesehen, aber das war denen egal. Und dann hat sie halt krass angefangen zu heulen. Oh. Und ich habe sie da einfach in den Arm genommen und war dann mit ihren Gefühlen und habe gesagt, das ist völlig okay und ich kann total verstehen, dass du traurig bist. Und dann wollte sie noch ganz viele Sachen wissen und ich habe ihr die Fragen beantwortet. Aber ich habe ihr nicht gesagt, hey, es ist nur ein lächerliches Skirennen, du musst nicht traurig sein, sondern für sie war es ja wichtig. Und ich habe sie darin wahrgenommen, weil was stellt eigentlich eine Verbindung zwischen mir und einem anderen Menschen her? Es ist, wenn wir uns gegenseitig in dem Gefühl, was wir empfinden, wahrnehmen und sehen. Und das ist, finde ich, das größte Geschenk, was wir einem anderen Menschen machen können und auch unseren Kindern.
Das wollte ich gerade auch sagen. Ich habe das bisher auch so erlebt, also bisher nur mit meinem Sohn. Ich glaube, meine Tochter ist mit 2 noch ein bisschen zu klein dafür. Mhm. Dass wenn ich dem auch so ehrlich einfach meine Emotionen gezeigt habe, kamen wir auch immer in so einen krassen Dialog. Ne? Die fragen dann nach, die wollen dann wissen. Und das beschäftigt sie dann zum Teil auch den ganzen Tag. Und dann kommt so 3 Stunden später nochmal eine Frage. Du Mama, aber als du da geweint hast, war das dann so und so? Und ist das jetzt immer noch da? Ne? Und dann merke ich auch zum Teil, wie weise unsere Kinder sind. Also ich finde so, wenn man mit Kindern über Emotionen redet, dann habe ich manchmal das Gefühl, die sind echt klug oder die haben noch diese Verbindung zu dieser ureigenen Intuition und können das ganz anders benennen. Also mein Sohn hat dann auch so, wenn er dann über seine Wut spricht oder so, also wir definieren dann auch immer so, das ist die kleine Wut und das ist die große Wut, dass er auch so ein bisschen merkt, dass es da Abstufungen gibt, weil er ist ein sehr gefühlsstarkes Kind und für ihn gab es zu Beginn eigentlich immer nur die große Wut, ne, so komplett ausgerastet. Und dann haben wir so ein bisschen angefangen, das zu unterteilen. Und da habe auch ich mal gesagt, ne, das ist bei mir jetzt nur eine kleine Wut. Also, oh, okay. Und dann fängt er plötzlich an zu sagen, also Mama, in mir ist jetzt die Wut und die ist richtig dunkel und die ist richtig schwer und die sitzt hier in meinem Bauch. Und wie kann die jetzt rauskommen? Ne? Und das ist so, ich denke, wow, also es wäre so cool, wenn wir uns das einfach beibehalten können. Aber irgendwie wird uns das ja so ein bisschen mit dem Alter abtrainiert.
Ja, und das hat natürlich viele Sozialisierungsgründe, ne? Also ich glaube, es ist immer ganz wichtig, dass Kinder auch erfahren, warum wir traurig und wütend sind, weil Kinder nehmen auch viel zu sich. Kinder wollen immer den Eltern gefallen, zumindest wollen sie immer die Aufmerksamkeit. Also wenn sie den Eltern schon nicht gefallen, dann kann es sein, dass sie zumindest die Aufmerksamkeit wollen mit ihrem Verhalten, weil es überlebensnotwendig ist. Und es gibt in der Psychologie was ein Phänomen, das wir Parentifizierung nennen. Das heißt, dass Kinder die Verantwortung für die Eltern übernehmen. Und darum ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, den Kindern auch klarzumachen, dass wir bestimmte Sachen nicht fühlen wegen ihnen. Ne? Also ich würde niemals empfehlen zu sagen, Papa ist traurig, weil du heute nicht deine Schulbrote aufgegessen hast. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Ding, dass wir unsere Kinder nicht verantwortlich machen für unsere Gefühle. Und dieser Umgang, dieser natürliche mit Gefühlen ist auf jeden Fall total wichtig. Und ja, jedes Kind oder die meisten Kinder können natürlicherweise ganz, ganz viel fühlen und sind total offen. Und im Laufe der Jahre und Jahrzehnte machen sie immer weiter zu. Das ist so wie so ein Schleusentor. Und ich erlebe es in meinen psychologischen Gesprächen immer wieder, dass Männer und Frauen anders zumachen. Und dazu gibt es auch Studien. Bei Frauen sehe ich es häufiger, dass sie lieb, nett und artig erzogen werden, ne? Und dass wir da Wut nicht so gerne sehen und deshalb decken sie die Wut und dann geht es einigen Frauen so als erwachsene Frauen, dass sie in Situationen, wo sie eigentlich wütend werden sollten, weil die Wut ist ja ein ganz, ganz wichtiger Grenzwächter, zu sagen, hey, halt stopp, bis hier und nicht weiter, dann traurig werden und dann anfangen zu weinen und diese Grenzenergie nicht mehr zur Verfügung haben. Und Männer im Gegensatz dazu wird eher dieses Durchsetzungsding beigebracht. Da musst du dich durchsetzen, durchboxen, das Leben ist ein Kampf, nur die Harten kommen in den Garten, ein Ritter kennt keinen Schmerz etc. Und deshalb, sie leben Wut relativ frei aus und aber auch Freude, die Fußballemotion. Aber die Verletzlichkeit wird bei Jungs häufig nicht so gefördert. Das wird nicht so gern gesehen. Einmal, weil sie es nicht abgucken können, weil es wenig männliche Vorbilder gibt, die das leben. Also die sagen, hey, ich weine mal vor meinem Sohn. Ich habe meinen Vater 2 weinen sehen in meinem Leben. Nicht so häufig. Mein Opa kein einziges Mal. Und selber habe ich auch lange Zeit damit ein Problem gehabt. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie bei jeder Kleinigkeit in Tränen ausbreche. Aber ich habe heute nicht mehr so eine Scham davor. Und es wird einem ja auch anders beigebracht und gesagt. Das heißt, die haben dann entsprechendes Problem mit ihrer Verletzlichkeit. Und Verletzlichkeit ist ja ganz, ganz wichtig auf der Beziehungsebene, um in Verbindung zu kommen. Ne? Und darum wirken manche immer wie so ein Sack Mehl, wenig erreichbar.
Du hattest ja dieses sehr einschneidende Erlebnis, in dem du, oder das auch eigentlich der Ursprung war für dich, um dieses Buch zu schreiben. Du hattest ein Kite-Training oder du hattest so eine Kite-Stunde und in dieser Kite-Stunde gab es einfach einen Unfall, so würde ich das jetzt mal definieren, und du hattest ein Nahtoderlebnis. Du hast kurz gedacht, wenn es jetzt schlecht läuft, dann fliege ich auch aus 10 Meter Höhe auf irgendwie Steinboden und bin tot. Und das war ja für dich der Moment, in dem du dann auch gemerkt hast, so wow, ich habe bisher wie so einen Schleier vor meinen Emotionen gehabt, richtig? Das war dieser Moment, wo dir das erst bewusst wurde?
Also ich war am Strand von Südafrika und es war menschliches Versagen, mein Versagen und ich würde sagen das Versagen des Kite-Lehrers. Die Leinen von dem Kite, du bist ja an so einem riesen Drachen befestigt, waren verdreht und er hat ihn losgelassen, ich habe ihm aber auch das Zeichen gegeben und auf einmal bin ich einfach in die Höhe gerissen worden und war 10 Meter über dem Strand, nicht über dem Wasser, leider über dem Strand und wusste, wenn ich da unten aufkomme, das ist zu hoch, ich sterbe jetzt. Und das war das tiefste Ohnmachtsgefühl, was ich, glaube ich, je in meinem Leben hatte. Und da kamen ganz viele Gefühle hoch und als ich unten aufgeprallt bin, war erstmal alles schwarz und ich bin aufgewacht im Krankenhaus. Im Krankenwagen lag ich dann irgendwann, der hat mich abgeholt. Da kommt man auch in so eine klassische Schiene, ne, dass alles irgendwie sich nicht mehr bewegt, falls sich doch irgendwas so durchtrennt hat, dass man dann querschnittsgelähmt ist. Und ich habe mir da einfach gefragt, wenn ich da gestorben wäre in Südafrika am Strand, hätte ich was anders gemacht. Und ich musste mir da eingestehen, was ich vorher schon bemerkt habe, aber häufig verschiebt man ja eigentlich so wichtige Sachen, weil da auch unangenehme Gefühle mit verbunden sind, dass ich das ganze Leben wie hinter einer Milchglasscheibe verbracht habe. Ne? Nicht so angebunden zu meiner Verletzlichkeit, zu meinen, in Anführungsstrichen, schwachen Gefühlen von Traurigkeit und Scham und Angst. All die Gefühle, die ganz viele sehr, sehr ungern fühlen, aber die aber auch wichtig sind für die eigene Lebendigkeit und für das Angebundensein.
Und wenn man jetzt in diesem Moment, wo dir das bewusst wurde, also wenn man da einfach so kurz mal im Leben auf Pause drücken könnte und dann kommt so ein Engel zu dir geflogen und sagt, du Lukas, du hast jetzt noch die Möglichkeit, deiner Tochter so diese Erkenntnis mit auf den Weg zu geben und dir da vielleicht auch dahingehend Tipps zu geben, zu sagen, hey, machst du anders wie ich? Was hättest du ihr ab diesem Moment gesagt oder was ist so deine Message, was wäre deine Message an deine Tochter gewesen?
Ich glaube, die Message an meine Tochter wäre auf jeden Fall gewesen, dass alle Gefühle ihren Ort haben und die haben ihre Berechtigung und sind da, weil sie dir eigentlich eine Information über das Leben geben wollen. Ne? Entweder etwas, was du gerade brauchst oder was du in der Vergangenheit gebraucht hast und die Situation jetzt erinnert dich eigentlich nur daran. Das heißt, sei immer offen deinen Gefühlen gegenüber. Heißt nicht, dass du die immer ausleben musst. Ne? Wir müssen zum Beispiel Wut nicht immer in Form von Aggression ausleben. Ich hatte ein ganz großes Thema ganz lange mit Wut. Aber es ist wichtig, dass sie da sind und heiße sie willkommen und versuch sie zu fühlen. Und ich hätte es ein bisschen weniger psychologisch ausgedrückt, denke ich mal, weil sie ist ja 6.
Ein bisschen kindgerechter.
Ich hätte wahrscheinlich Bilder gemalt mit der Wut. Ich hätte den Figuren wahrscheinlich irgendwie ein Gefühl gegeben und ihr das so erklärt. Mhm. Ich gebe auch immer ganz viele Stimmen, ne? Bei mir hat immer alles eine Stimme. Ganz witzig. Heute hat sie so ein Mikrofonpuschel in der Hand gehabt von mir, so ein Dead Cat nennt man das. Das ist so ein flauschiges Ding. Das heißt, wenn Wind kommt, nimmt das Mikrofon nicht den Wind auf. Und sie hat das irgendwie entdeckt und es war sofort so ein Puschel, der ganz stinkig war und nicht angefasst werden wollte und dann mit ihr gespielt hat. Die sind manchmal ein bisschen grumpy, die kleinen Stimmen, die ich den Sachen gebe.
Hatte dann dementsprechend die passende Stimme dazu. Süß. Wir sind ja jetzt für unsere Kinder die Vorbilder Nummer 1, kann man ja tatsächlich so sagen. Und ganz viel schauen die sich ja von uns ab. Und wenn wir jetzt sagen, hey, wir möchten, dass unsere Kinder nicht genauso von ihren Emotionen abgetrennt sind, wie das wir oder ich würde auch sagen unsere ganze Generation und wahrscheinlich auch schon die Generation vor uns, also unsere Eltern, unsere Großeltern und so, wenn wir das unseren Kindern anders beibringen möchten, dann funktioniert das ja vor allem dadurch, dass wir es ihnen vorleben. Gibt es denn da Dinge, die du jetzt konkret nach diesem Erlebnis geändert hast, wo du sagst so, hey, guck mal, ich mache jetzt das und das und ich mache es jetzt so und ich möchte das auch meiner Tochter mitgeben, indem ich es ihr vorlebe?
Also hauptsächlich habe ich gerade, wenn ich so mit meiner Traurigkeit oder mit meiner Scham oder mit meiner Angst in Berührung kam, die weggewischt und der keinen Ort gegeben. Ne? Und immer, wenn meine Mutter irgendwas zu mir gesagt hatte, was mir Angst gemacht hat oder was mich traurig gemacht hat, also was diese Gefühle in mir resonieren lassen hat, habe ich entweder einen dicken Spruch gemacht oder sie ein bisschen verscheißert oder so. Das heißt, ich habe überhaupt keinen Raum dafür eröffnet. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges. Kinder schauen sich ja nicht nur explizit an, wenn wir ihnen was sagen, ah, okay, so funktioniert das, sondern vor allem implizit innerhalb dessen, wie wir uns verhalten mit anderen Menschen. Da gucken die sich an, aha, so funktioniert die Welt. Ich bin ja ein super kommunikativer Mensch geworden, ne? Und mir hat nie jemand gesagt, hey, rede mit anderen Leuten und begegne denen freundlich und es ist nicht schlimm, wenn du mal jemanden Fremdes ansprichst, sondern ich habe das immer gesehen bei meiner Mutter und bei meinem Großvater. Also wenn man mit meinem Großvater eine Runde macht, dann braucht er ungefähr 3,5 Stunden, weil er mit jedem Nachbarn redet oder auch mit fremden Leuten, ne? Und so lernen eben auch Kinder. Das heißt, je offener wir mit diesen Sachen umgehen und gefühlsbereiter sind, desto besser lernen sie das auch. Was heißt denn Gefühlsbereitschaft für Erwachsene? Das haben Kinder schon automatisch, ne? Einmal ist es die Achtsamkeit, dass sie verbunden sind mit dem Moment. Ich weiß nicht, ob du es mit Kindern kennst, wenn du mit denen durch die Welt läufst, dann gibt es auf einmal sowas so, Papa, guck mal. Und du denkst, okay, was ist passiert? Der Mond ist am Himmel. Und dann denkst du, ja, wie fucking jeden Abend. Aber ich gucke nur nicht mehr hin. Und wenn du dir dann einen Moment Zeit nimmst und den Mond anguckst, dann denkst du, wie lange habe ich eigentlich schon nicht mehr den Mond angeguckt und gesehen, wie schön der Mond ist.
Ja.
Das heißt, Kinder sind sehr, sehr krass mit dem Moment verbunden. Sie sind achtsam. Und wir verlernen das über die Jahre, weil wir ständig in der Vergangenheit rumtüfteln, was wir hätten anders oder besser machen können. Oder uns überlegen, was heute noch in der Zukunft fällig ist, welcher Einkauf noch zu tätigen ist, welche E-Mails ich noch zu beantworten habe, was ich denn nächsten Urlaub machen will, wen ich wieder anrufen wollte. Das heißt, wir sind super selten mit dem Moment verbunden. Und warum ist es so wichtig, mit dem Moment verbunden zu sein? Weil wir dadurch feststellen, was jetzt gerade los ist, dieses wie geht's mir vom Anfang, ist eigentlich ein kurzes Einchecken in dem Moment. Was fühle ich gerade und was sind für Gefühle da am Werkeln? Ganz häufig, wenn wir nicht präsent sind, merken wir gar nicht, was wir für Gefühle haben und können gar nicht auslesen, was die Situation für uns bedeutet oder dass sie uns vielleicht auch an die Vergangenheit erinnert. Und dann sind wir wie im Autopilot. Im Autopilot heißt, dass wir ein bestimmtes Gefühl immer wieder erzeugen wollen, wie Glück und Freude zum Beispiel, oder bestimmte Sachen meiden, wie Angst oder Schamsituation und diese dann nicht machen. Dabei ist es wichtig, manchmal das zu machen. Das heißt, die Achtsamkeit ist super wichtig und das können wir uns eher von unseren Kindern abschauen. Das Zweite können wir vorleben, das ist die Akzeptanz, dass die Gefühle, die sich ja häufig dann als körperliche Erregung zeigen, ne? Also die Angst zum Beispiel als Enge im Hals, Drücken auf den Schultern, manchmal auch so ein Grummeln im Bauch. Wir fühlen das ja richtig. Das ist ja ein Gefühl per Definition, eine körperliche Erregung, dass wir das erstmal so sein lassen, wie es ist. Ne? Und das auch unseren Kindern mitgeben, das können wir explizit machen, indem wir sagen, hey, wenn du gerade wütend bist, kannst du mal beschreiben, was da passiert in deinem Körper? Okay. Das passiert und das passiert, dass wir wirklich dieses Bewusstsein weiter schärfen und dass wir das nicht definieren als was Schlimmes, sondern sagen, hey, das ist jetzt einfach so, ne? Und das bringt dich aber auch nicht um, weil die meisten Gefühle halten so 90 Sekunden an. Länger kann unser Körper oder hält unser Körper nicht die Erregung aufrecht. Und
ach,
je mehr wir.
Was? Echt?
Meistens. Sekunden. Genau, meistens kurbeln wir das an durch neue Gedanken, dann die Angst machen. Das merkst du. Zum Beispiel, ne, wenn du Höhenangst hast, ne, ist ja Expositionstherapie so das beste Mittel, dass du zum Beispiel an eine Klippe gehst und sagst, du stellst dich mal dahin und dann feuerst du und hast Angst und hast Angst und irgendwann merkst du, die Angst lässt nach. Das habe ich das erste Mal wirklich am eigenen Leib zutiefst gespürt, als ich wandern war und dann klettern an einer Steilwand in den Dolomiten mit einem österreichischen blinden Kletterer, der hat mich gesichert und wir waren an so einer 250 Meter hohen Steilwand und ich habe immer mit Höhe zu tun gehabt und irgendwann so bei 100 Metern habe ich das erste Mal länger runtergeguckt und das war so eine Passage, wo es so ein bisschen Überhang war. Überhang heißt, dass du in der Rücklage kletterst und nicht mehr gerade hoch. Und dann habe ich so zu Andi geschrien, Andi, ich komme hier nicht weiter. Und ich habe gemerkt, wie mein ganzes System so verkrampft in meinem Körper. Und er so, ja, ja, du kommst schon noch weiter. Und er meinte dann, guck einfach nach unten und halte das aus. Und ich so, das sagt mir ein blinder Mensch jetzt, guck einfach nach unten, woher willst du das wissen? Und dann habe ich das gemacht und gemerkt, okay, im ersten Moment ist es noch viel schlimmer geworden. Und die Angst hat gefeuert und hat mich einfach so krass gelähmt. Und es war so, als ob ich einen dauerhaften, unangenehmen, harten Stromschlag kriege. Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, wie mein System sich wieder entspannt hat und ich krampffreier wurde. Und irgendwann dann, weil ich mir eine Angst ins Gesicht geschaut habe, ne? Mhm. Und häufig haben wir Angst vor der Angst. Und weil wir die Angst nicht zulassen, rennen wir vor ihr weg. Und sie wird immer schlimmer wie so ein Schatten, wo wir nicht genau wissen, was uns dabei eigentlich verfolgt. Und dann merken, ey, das war einfach so ein kleiner Hund, der im falschen Licht steht und viel größer wirkt, als er ist. Das heißt, das erstmal zu akzeptieren, dieses körperliche Gefühl. Und dann den Raum zwischen Reiz und Reaktion betreten. Nämlich diesem körperlichen Impuls, der kommt, und dem, wie ich mich verhalten will. Das merken wir manchmal, wenn die Wut kommt, ne? Dass wir sofort irgendwie was machen wollen, sofort antworten wollen und sagen, fick dich, das sehe ich anders und komm hier nicht mit deiner schlauen Scheiße oder was auch immer dann aus unserem Mund kommt, wenn wir richtig krass wütend sind. Ne? Aber diesen Raum zu betreten, hat Viktor Frankl, einer der berühmtesten Psychiater unserer damaligen Zeit, schon aufgemacht mit seinem Zitat, zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum und den können wir betreten. Und wenn wir den betreten, bedeutet das Freiheit. Darum geht es ja immer in der Psychotherapie. Und der Schlüssel zu diesem Raum ist einfach unsere Gefühlsbereitschaft. Und das können wir unseren Kindern beibringen. Explizit. Also indem wir darüber reden, indem wir unsere Gefühle beschreiben, die Gefühle der Kinder beschreiben und implizit im Umgang mit Gefühlen, was sie von uns lernen, wenn sie uns beobachten.
Hast du auch schon mal sowas mit deiner Tochter gemacht, dass du gesagt hast, so, wenn sie vor irgendwas Angst hat, vielleicht vor der Dunkelheit oder vor Schlangen oder vor Spinnen, dass du gesagt hast, so, wir gucken uns das mal zusammen an und du schaust jetzt deiner Angst ins Auge, dann merkst du, es ist gar nicht so schlimm? Oder ist es sowas, wo du sagst, nee, es ist noch, dafür ist sie noch zu jung, sondern sie soll das eher an deinem Vorbild merken, so wie du das machst und dann am Papa sehen, okay, der Papa hat das jetzt so gemacht und ist ganz cool und dann hat sie sich diese Technik abgeguckt für später.
Ja, also ich habe jetzt keine Expositionstherapie mit Schlangen und Spinnen mit ihr gemacht, das wurde mal mit mir gemacht. Ich war mal in so einem Terrarium von so einem Verrückten, da haben wir einen Film gedreht und der hatte Alligatoren bei sich zu Hause, der ist ein berühmter Typ in Frankfurt am Main und Vogelspinnen, giftige Schlangen und er so, hast du Angst vor Spinnen? Und ich so, ja, geht eigentlich, nö. Und dann verschwand er so 2 Minuten und als er wiederkam, habe ich so gespürt, wie Ding an meinem Hinterkopf krabbelt. Ne? Oh. Und er hatte mir einfach ohne Vorwarnung eine Vogelspinne, ein wirklich fettes Vieh auf den Kopf gesetzt und die ist über mein Gesicht gekrabbelt. Oh. Und ich glaube, er hat sich so innerlich einen runtergeholt dabei.
Wie eklig.
Ja, Alter, was für ein Sadist vor allem. Super, ne?
Krasse Angst vor Spinnen. Immer wenn jemand von einer Spinne redet, 10 Minuten später spüre ich immer noch was an mir und muss dann immer gucken und so
reiben.
Abstreifen. Ich würde auch niemals so eine, ne, so schau dir Angst ins Auge, fasse diese Spinne an. Nein, das ist was, wo ich sage, nein, einfach.
Ja, Expositionstherapie bei dir würde wahrscheinlich gut mit Hypnose funktionieren, aber im Zusätzlichen dann auch unter Hypnose, die berühren und so, ne? Das geht.
Oh, Teufel.
Ja.
Ich denke, also, manche Dinge, weißt du, so, ich muss ja nicht alles an mir bearbeiten und beackern. So, wenn, so Angst vor Spinnen ist einfach, das lasse ich einfach mal so stehen. Und erst wenn es vielleicht wirklich gar nicht mehr anders geht in so einem Moment. Mir hat mal vor ein paar Monaten meine beste Freundin angerufen und meinte, Isa, ich bin allein zu Hause und eine fette schwarze Spinne ist in der Ecke oben an der Wand und ich muss sie jetzt wegsaugen, aber ich kann das nicht alleine durchstehen. Ich muss dich jetzt an der Leitung haben. Ich brauche jetzt emotionalen Beistand. Und dann war ich so am Telefon mit dabei und ich habe so mitgefühlt und sie hat so diesen Staubsauger maximal lang gemacht und oh Mann, ja, das hätte ich sein können.
Das Krasse bei Spinnen ist, ne, wenn du sie wegsaugst, sie werden richtig aggressiv und krabbeln
die
dann irgendwann
aus. Die springen dich an, ja, die springen
dich an. Nee, was sie machen ist, wenn du schläfst, öffnen die dein Auge so einen ganz kleinen Spalt und legen dann ihre Eier rein über Nacht. Mein Quatsch.
Ich habe mal als Kind gehört, dass man im Schlaf in seinem ganzen Leben bis zu 10 Spinnen, im Durchschnitt ist jeder Mensch im Schlaf 10 Spinnen.
Oh ey, so oft wie ich draußen übernachtet habe, habe ich die wahrscheinlich schon verspeist. So,
und danach also hatte ich 15 Jahre lang ein Moskitonetz an meinem Bett.
Genau, und so kannst du natürlich auch mit deiner Angst umgehen und es wird dir wahrscheinlich verwehren, jemals Berggorillas im Urwald zu sehen, weil du nicht bereit bist, in den Urwald zu gehen, weil da sind tausende Spinnen. Und das macht deine Angst mit dir. Die schränkt deinen Handlungsradius ein.
Das stimmt natürlich, ja.
Und ich glaube, es ist gut, wenn man die Ängste als einschränkend erlebt und manchmal tun wir das nicht, ihnen zu begegnen und zu merken, Spinnen sind auf der anderen Seite auch ganz wundervolle Tiere. Also es ist ganz, ganz krass, sie zu sehen und zu erleben und was sie für faszinierende Netze bauen. Und auch diese Vogelspinne in meinem Gesicht war auf der einen Seite super angsteinflößend und auf der anderen Seite super faszinierend, wie krass im Einklang sich ihre Beine bewegt haben und wie schwer die eigentlich war. Und was für ein schönes Tier. Und du wirst sagen, wahnsinnig eklig, aber es ist halt auch immer eine Frage der Betrachtung. Und wenn du vielleicht irgendwo anders groß geworden wärst, wenn der Typ, dieser Sadist, dein Vater gewesen wäre, hättest du ziemlich sicher heute keine Angst mehr vor Spinnen. Genau, das ist Expositionstherapie bei Kindern. Was ich mache zum Beispiel, war ich letztens mit meiner Tochter klettern und da hatte sie irgendwann total Angst. Dann waren wir an so einer Kletterwand und ich habe sie gesichert und sie hatte total Angst, weiter hoch zu klettern. Ich sagte nicht so, kletter weiter hoch, begegne deiner Angst, du bist mutig, du bist toll. Sondern ich sage, hey, du entscheidest erstmal selber, wo deine Grenzen sind. Und wenn du merkst, dass du Angst hast, kannst du auch mal kurz innehalten und brauchst nicht gleich runter oder hoch, sondern bleib einfach mal kurz mit dem Gefühl und schau, wie es für dich ist. Schau einfach, ob du mal mit dem sein kannst. Und dann reden wir da später drüber. Aber ich push sie jetzt nicht jedes Mal, über ihre Angst zu gehen. Weil Kinder, wenn du ihnen den Raum ermöglichst und aufmachst, dadurch, dass sie auch ein eigenes Erfahrungsbestreben haben, ne? Du kennst ja dieses, wenn Kinder irgendwann ihre Welt entdecken wollen und wenn du eher so helikoptermäßig unterwegs bist, nein, das ist gefährlich, das darfst du nicht, dann beschränkst du auch die Kinder in dem Selbstwirksamkeitserleben. Ne? Kinder brauchen das ja, um zu merken, sie können in der Umwelt etwas verändern. Und das Selbstwirksamkeit, dieses ich kann etwas tun, damit sich meine Umgebung verändert, das schlägt sich ja auch wieder auf das Selbstwertgefühl, weil wenn ich das nicht kann, dann bin ich auch zu einem kleinen Teil nichts wert, ne?
Du hast ja auch dann den Druck rausgenommen, ne? Indem du dann ja, zu ihr gesagt hast, also wenn du gesagt hast, ja, jetzt komm, einfach nach oben gucken, weiter geht's, du schaffst es, dann wäre der Druck weiter da gewesen, dann wäre es nicht mehr ihr eigener Wunsch.
Ja, und das, ich denke mir manchmal so, wenn ich die Väter da erlebe, und das erlebe ich häufiger bei Vätern, ey, wir sind in einer Freizeitsituation. Dieses Kind ist gerade nicht in der Schule, wo es schon genug Druck bekommt und jetzt soll es noch für dein gutes Gefühl, weil du denkst, dein Kind müsste das schaffen, da ganz nach oben klettern und soll ich dann noch mein Kind loslassen und die Schnur aus den Händen gleiten und applaudieren? Das geht ja meistens gar nicht um die Kinder, wenn es so um Leistungsbestreben geht, sondern um das Gefühl der Eltern, dass man gute Leistungen bringen muss, um glücklich zu sein. Aber das darf man auch mal hinterfragen. Ich weiß nicht, ob die Leute, die am meisten Leistungen bringen in unserer Gesellschaft, Leistung im Sinne von das, was in unserer Gesellschaft als Leistung anerkannt wird, ein dickes Bankkonto zu haben, fettes Auto zu fahren, fettes Haus zu haben, fette Luxusurlaube zu machen, dass die auch am glücklichsten sind.
Dass das die glücklichsten sind, ja.
Ja, also die zufriedensten Menschen erlebe ich häufig, die etwas Sinnerfülltes machen und verbunden sind mit der Natur. Also die irgendwas gefunden haben für sich im Leben, wo es nicht nur um sie selber geht, sondern wo es auch darum geht, was beizutragen in der Gesellschaft. Und die erlebe ich als sehr erfüllt, sehr ruhig, aber von denen erfahren wir manchmal nicht so viel, weil das halt die nicht sind, die, wie wir beide hier gerade, ein Mikrofon vor der Nase haben und darüber reden.
Die so raus in die Welt damit gehen, weil sie das gar nicht, die haben diesen Wunsch gar nicht so raus in die Welt zu gehen. Die sind ja einfach so mit sich im Einklang. Es ist ja oft so, willst du noch was? Nee, sag ruhig.
Nee.
Es ist ja häufig so, wir hatten ja vorhin über diese Angst von, also Höhenangst oder diese Angst vor Spinnen gesprochen. Das sind ja alles Dinge, die aus unserer Kindheit höchstwahrscheinlich kommen, ne? Die uns geprägt haben. Und bestimmt war das auch bei mir mit der Angst vor Spinnen so, dass mir früher schon gesagt wurde, es gab vielleicht auch so Filme, ne? Oder Zeichentrickserien, aber einfach diese Krabbelfiecher, ne? Und es ist einfach schon so in diese Ecke gepusht worden, es ist eklig. Und du hast ja auch gesagt, dass du vor deinem Erlebnis auf diesem Kite oben nicht so gut in Verbindung mit deinen Emotionen warst. Ich würde mal behaupten, dass das auch, also dass du damit nicht alleine bist, sondern dass es so ein generelles Phänomen unserer Generation ist. Und wie war denn für dich deine eigene Erfahrung als Kind mit Emotionen? Vielleicht kannst du da auch nochmal so eine Verbindung herstellen, weil es geht bestimmt auch vielen Hörerinnen und Hörern so, dass sie sagen, ja, irgendwie, ich würde jetzt auch nicht einfach von meinem Kind anfangen zu weinen. Ich bin auch eher so im Autopiloten unterwegs und mache halt so mein Ding. Und ich finde, ein wichtiges Tool, um da auch überhaupt erst achtsam werden zu können, ist zu verstehen, wo es herkommt.
Ja. Erstmal noch die Höhenangst und die Angst vor Spinnen ist was, was uns natürlicherweise auch zum großen Teil angeboren ist, weil es ja auch was Überlebensnotwendiges ist. Ne? Kleine Spinnen können ziemlich garstig sein, auch in der Vergangenheit, als das ist ein evolutionäres Erbe und das brauchen wir auch. Und Ängste können sich auch weiter vererben. Das heißt, das ist nicht der Sozialisierungspart nur, dass unsere Mutter Angst hat vor Spinnen, sondern dass wir natürlicherweise auch zum Teil damit auf die Welt kommen. Das ist ganz, ganz spannend. Aber der Umgang unserer Eltern damit, ne, hat natürlich einen ganz großen Faktor darauf. Wenn unsere Mutter, unser Vater dann schon richtig derbe Angst hatte bei Spinnen, dann übernehmen wir das natürlich. Und wenn unsere Mutter oder unser Vater sagt, hey, guck mal, die kleine Spinne, willst du sie mal auf die Hand nehmen? Dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass Kinder dann als Erwachsene keine Angst vor Spinnen haben oder auch keine Angst vor Höhe. Und so trainieren wir auch unsere Kinder, immer mehr Ängste zu bekommen. Kletter da nicht rauf, das ist zu gefährlich. Der Baum könnte alle Äste verlieren und dann fällst du runter. Und
schöne Stimme, die du da immer dazu machst. Ne? Ich stelle mir immer gleich so eine hysterische Mama vor.
Das ist meine leicht
weibliche Stimme, die da bei diesen ganzen, mach das nicht, tu das nicht.
Also, ne, das ist, ich glaube, Väter können genauso ängstlich sein wie Mütter. In meinem Umfeld erlebe ich es häufiger, aber es ist auch teilweise so, dass Frauen einfach immer noch mehr Betreuungszeit haben und deshalb mit diesen ganzen Gefahrensituationen konfrontiert sind, dass ich das häufiger bei Frauen erlebe, dass sie Kinder daran hindern, Abenteuer zu erleben. Und damit meine ich nicht alleine mit verbundenen Augen über eine Straße zu gehen, sondern eben auf Bäume zu klettern, auf Klettergerüste mal ein bisschen mehr zu machen, als man denen vielleicht in dem Alter zutrauen würde. Und Männer sind vielleicht da ein bisschen nachlässiger. Oder sie sind einfach abenteuerbewusster. Ich kann dir nur auch aus meiner Sozialisierung sagen, von meinem Vater habe ich mein erstes Fahrtenmesser bekommen, als ich vier war. Und der Verkäufer meinte so, das wollen Sie doch nicht Ihrem Kind geben. Und er so, nee, mache ich nicht. Und dann hat er es gekauft gehabt. Das war so ein riesen Rambo-Messer mit so einer Ratte-Klinge auf der einen Seite mit einem Kompass. Da war so eine Angelschnur mit einem Faden dran, mit dem ich nie was gefangen hätte. Und dann, als es gekauft hatte und über den Ladentisch, hat es mir so in die Hände gegeben und meinte so, ah doch, ich habe mich gerade umentschieden, ich gebe es doch meinem Sohn. Dann sind wir so rausgegangen.
Freche, wow.
Richtig frech, ne? Aber du, es gibt wahnsinnig viele mutige Mütter und wahnsinnig viele ängstliche Väter und umgekehrt. Also es ist wahrscheinlich auch was Sozialisiertes, ne?
Ja, total.
Und jetzt kommen wir mal zu diesem, warum ich hinter einer Milchglasscheibe gelebt habe. Ich habe in meiner Kindheit sehr früh die Verantwortung übernehmen müssen. Mein Vater und meine Mutter haben sich getrennt, als ich 6 war. Und ab da war ich so der einzige Mann im Haus, der wirklich sich zuständig gefühlt hatte. Meine Mutter hatte zwar einen neuen Freund, aber der hat jetzt nicht so auf die Finanzen geguckt und wie es uns ging und wir hatten immer wenig Cash. Und meine Mutter hat das auch sehr eindringlich mit uns geteilt in Form von, welche Einkäufe können wir noch machen, was läuft überhaupt, was läuft nicht. Und ich habe mir ständig Sorgen gemacht um die Familie. Ich glaube, das war ein Part, dass ich gar nicht so lange dieses Kind ohne Hintergedanken war, sondern eher ein Kind, was sehr früh Verantwortung hatte. Und das andere war, dass ich sehr, sehr tiefe Ohnmachtserfahrungen hatte, als ich aufgewachsen bin. Zum Beispiel Gewalterfahrungen mit dem Vater oder mit dem neuen Freund meiner Mutter. Der hat mich zum Beispiel mal über eine ganz lange Zeit in den Schwitzkasten genommen, bis er das Gefühl hatte, dass er mich endlich gebrochen hat. In den See geschmissen, bei Eiseskälte. All solche Sachen. Ne? Ich hatte immer vor dem Schiss, also vor seinem er war einfach viel, viel stärker als ich. Und meine Mutter ist zwar dabei gewesen, hat aber nie eingegriffen. Und dann weißt du irgendwann, hey, du bist hier alleine. Du kannst hier alleine durchschippern, aber dir wird niemand helfen. Ne? Ich weiß noch genau, wie mein Vater den mal sich geschnappt hat und verprügelt hat wegen einer anderen Situation. Und ich das
also tatsächlich verprügelt oder jetzt im übertragenen Sinne?
Nee, tatsächlich. Mhm. Also erst fing es im Hausflur an und dann hat meine Mutter Panik gekriegt, weil der Hausflur so eng war und dann wollte sie, dass sie rausgehen. Und dann hatte sie sie rausgedrängt und dann haben sie sich draußen im Vorgarten so vor allen Nachbarn in den Haaren gehabt. Und mein Vater hat ihn dann im Schwitzkasten gehabt. Und ich habe durch die Kammer, wir hatten so eine Wäschekammer, da gab es so ein kleines Fenster, dann bin ich extra auf die Waschmaschine gegangen, um das zu beobachten. Hat ihn dann so gehabt und hat mit dem Daumen die Brille eingedrückt und die ist dann so zerbrochen und in seinem Auge. Also sowas, was man nicht machen darf und vor allem nicht vor Kindern. Und trotzdem, weil ich diese tiefen Ohnmachtsgefühle hatte und mich so alleingelassen gefühlt habe und so dominiert gefühlt habe, war so ein Gefühl als Kind so, okay, jetzt kriegst du es auch mal ab. Aber was passiert, ne, wenn du dich so hilflos in deiner Kindheit fühlst und wenn du so alleingelassen wirst auf emotionaler Ebene, dann entscheidest du dich dafür, oder das kann passieren, dass du diese Gefühle nicht mehr zulassen möchtest, weil Ohnmacht braucht eigentlich etwas als Kind, weil du noch nicht so gut bist in der Emotionsregulation, was aufgefangen wird, wo du umarmt wirst, wo du getröstet wirst, wo du wieder merkst im menschlichen Kontakt, die Welt ist in Ordnung. Und ich habe mich, glaube ich, einfach sehr früh zugemacht und ganz lange diese Gefühle in mir begraben und deshalb aber auch eine ganz wichtige Qualität verloren. Gefühle sind nicht so, dass wir sagen, hey, die Angst möchte ich nicht mehr haben, die Scham möchte ich nicht mehr haben, die Traurigkeit möchte ich nicht mehr haben, die reguliere ich mal runter und alle anderen dürfen sein, sondern es ist eher wie so ein Masterregler, der runtergelegt wird, regelt wird und dann kommt diese Milchglasscheibe zwischen dir und der Welt.
Dass man alles runterregelt, weil man gar nicht so explizit unterscheiden kann, sodass man jetzt die negativen Emotionen nur runterregelt, sondern wenn man das macht, verliert man wahrscheinlich generell auch so den Zugang.
Ja, genau.
Zu allen Emotionen. Also man kann nicht nur sagen, so dich und dich, sondern entweder alles oder gar nichts.
Genau, alles wird ein Stück runtergeregelt. Natürlich hatte ich auch noch die Freude, aber nicht mehr in dieser Intensität, weil das hat mehrere Gründe. Gefühle bilden ja auch einen Kontrast, ne? Also wenn du traurig bist und an einem nächsten Tag glücklich, dann ist ein viel, viel größerer Kontrast. Also es soll nicht in die Richtung manisch gehen. Die haben ja ziemlich große Wellen, durch die sie gehen. Aber dieser Kontrast ist größer und auch das Gefühl der Traurigkeit ist ja nicht nur schlecht, ne? Sondern du bist ja meistens traurig, weil du eine Verbindung zu etwas oder zu einem Menschen nicht hast, die du dir eigentlich wünschst. Sei es, dass dieser Mensch verstorben ist oder sei es, dass der Mensch mit dir Schluss gemacht hat oder vielleicht im Urlaub ist. Also du kannst die Verbindung nicht leben. Aber wie wichtig wären eigentlich zwischenmenschliche Verbindungen, wenn es die Traurigkeit nicht gäbe? Und wie schön ist es, dass dir das eigentlich angezeigt wird, wie wichtig dir dieser Mensch ist. Das heißt, es hat ja nicht nur was Negatives, sondern auch was Wertschätzendes, dieses Gefühl.
Also uns wird ja immer, was heißt immer häufiger, aber ich finde so in den letzten Jahren ist es sehr präsent geworden, vielleicht ist aber auch nur mein eigenes persönliches Empfinden, dass es wichtig ist, diesen Zugang zu seinen eigenen Emotionen zu haben, um auch die Kinder, damit sich Kinder auch gesund entwickeln können und es von den Eltern ab nachleben können. Und ich finde es immer ganz, ganz schön schwierig, diesen Grat zu gehen zwischen, ich zeige dir jetzt all meine Emotionen und frage mich manchmal so, okay, oder ich sag's anders. Also ich bin sehr offen mit meinen Emotionen, ich kann die sehr gut leben. Ich habe da, es ist eher so bei mir, dass ich manchmal denke, wow, okay, das war jetzt einfach ein bisschen zu viel für die Kinder. War das jetzt vielleicht gut, ne? Und ich finde gerade in Bezug auf die Wut ist es so ein Thema, wo man das nochmal ganz gut anhand von einem Beispiel vielleicht zeigen kann. Das heißt ja, also oft ist ja so, ne, Wut wird so schlecht gesehen und man sagt, nee, also Wut soll man einfach generell nicht so haben. Deswegen hast du ja schon gesagt, viele Frauen weinen, anstatt dass sie wütend werden. Ich werde ganz einfach wütend, ich werde ziemlich schnell wütend. Ich hatte auch mal eine Podcast-Folge, die heißt Die Wutmama, wo ich darüber gesprochen habe. So, ich bin eigentlich den ganzen Tag wütend und könnte einfach ständig was gegen die Wand werfen. Und wenn ich wütend bin, dann werfe ich zum Beispiel auch mal Dinge durch die Wohnung. Und dann denke ich mir aber oft im Nachhinein so, boah, das war jetzt einfach zu viel, ne? Das war jetzt zu ungefiltert und zu krass und hat es jetzt nicht eher meine Kinder traumatisiert. Und das finde ich auch nochmal spannend, nochmal mit dir drüber zu sprechen, so, wo ist denn der Grad, wie weit sind wir authentisch mit unseren Emotionen und wo ist dann aber auch, wo wir sagen, okay, da muss ich jetzt mal einen Gang zurückschalten, auch um meine Kinder zu schützen.
Ja, unbedingt, da machst du ein wichtiges Feld auf. die Gefühle zu fühlen heißt nicht, sie auszuleben. Ne? Es gibt einen Unterschied zwischen Gefühlsbereitschaft und sich jedem Gefühl hingeben und zu sagen, ich muss das jetzt ausleben in Form von Aggression. Und zwischen Wut und Aggression gibt es eben einen Unterschied. Gegenstand durch die Luft werfen und an der Wand zerschellen lassen ist Aggression. Und zu sagen, ich bin total wütend gerade und das zu fühlen, das ist die Wut. Und die Handlung, die daraus folgt, ne? Ob man die vollstrecken möchte. Und das ist bei Wut manchmal sehr, sehr schwer, weil Wut stellt ja eine unglaubliche Energie bereit. Die war dafür da, damals, um unsere Höhle zu verteidigen, um auf der Jagd keine Angst zu haben. Und in dem Moment, wo die Wut reinkickt, hast du ja auch keine Angst und machst dir auch nicht so viel Gedanken über Konsequenzen. Da denkst du ja nicht darüber nach. Oh Gott, wie werden das meine Kinder jetzt aufnehmen, wenn ich irgendwie ein Glas gegen die Wand donner und so super krass eskaliere, ne? Das lässt die Wut ja nicht zu, dafür ist sie ja gemacht. Deswegen glaube ich, ist es eben so wichtig, diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion zu betreten und sich zu fragen, und das kann man im ruhigen Moment, wie möchte ich eigentlich sein? Also wie möchte ich mich vor meinen Kindern verhalten? Das hat nichts damit zu tun, dass ich meine Gefühle unterdrücke, sondern einfach auch, dass ich mich entscheide, was ich dann für eine Handlung aus diesem Gefühl heraus begehen will. Und vielleicht hat es dein System gerade noch gelernt, ich muss dann irgendwie die Wut sofort rauslassen. Und dafür gäbe es auch andere Möglichkeiten. Ne? Also das ist ja eigentlich nur ein Spannungsabbau, wenn du was wirfst. Vielleicht, ich empfehle zum Beispiel die Luftbeinpresse, ne? Dass du mal dein Gesäß, die Beine anspannst und so tust, als ob du einen imaginären Medizinball zwischen den Beinen hast und den dann presst. Und merkst auch da, weil dein größter Muskel dann angespannt ist, fließt die Energie ab. Wenn du das dreimal hintereinander 10 Sekunden machst, wirst du safe nicht mehr den Puls haben, ein Glas gegen die Wand zu donnern. Ne? Du musst nur relativ schnell merken, wenn die Wut aufsteigt und daran kommen, damit du diese Wut ableiten kannst. Sonst ist die Wut so überwältigend, dass sie eher dich kontrolliert, als du die Wut. Und das ist das Entscheidende. Ne? Die Frage ist immer, möchtest du, du musst deine Gefühle fühlen, um auch einen Umgang mit ihnen zu finden. Und das haben ja Kinder auch ganz häufig gar nicht. Ne? Die sind super nah dran an ihren Gefühlen, aber sie haben noch kein Mittel, mit denen umzugehen. Die werfen sich dann an der Kasse, ich hasse eigentlich das Beispiel, was so klischeehaft ist, auf dem Boden. Die machen dann bestimmte Sachen, wo du denkst, so, wir haben es gerade eilig und du machst genau das Gegenteil. Du willst mich vielleicht gerade wütend machen, ne? Und sind dann selber bockig und so. Die haben das eben noch nicht. Und das können wir denen eben vorleben. Und dafür müssen wir aber einen Zugang zu unseren Gefühlen haben.
Und ich glaube, es ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass das ein Prozess ist. Das 100 ist auch, Pro. Also ich finde, das klingt dann immer, man hört sich das an, ne? Jetzt hören vielleicht hier einige Leute unser Interview und denken sich, ja Mann, so richtig, ja okay, in meiner Kindheit war das auch so und ich möchte mir das jetzt bewusst machen. Und ich finde, das Bewusstwerden in diesem Moment, das ist ein wirklicher Prozess. Und wenn ich von Prozess spreche, also ich glaube, bei mir waren das 3 Jahre, in denen es wirklich, also in denen solche Dinge einfach, in denen ich lernen musste, in solchen Momenten diesen Impuls zu spüren, zu merken, so zum Beispiel in so einer Wut, ne, zu merken, okay, jetzt habe ich eigentlich gerade den Impuls, das Nächstbeste gegen meinen Mann zu werfen, weil er mich gerade richtig krass genervt hat. So, und das dann zu merken, weil das eine ist, dass es dir bewusst wird, dass du die Theorie verstehst, dass es dir bewusst wird und dann diesen Handlungsspielraum zu erkennen und in dem dann auch wirklich handeln zu können, das ist ein Prozess, oder? Ging das dir auch so?
Ja, das ist ganz, ganz was Wichtiges, was du gesagt hast. Viele haben den Eindruck, wenn ich was verstanden habe, dann habe ich es auch eigentlich schon geändert. Aber es ist ein bisschen so, als ob man ein Buch über Fußball liest und denkt sich, ja, jetzt habe ich verstanden, wie Fußball funktioniert. Aber die können ja mal rausgehen auf den Platz und gucken, ob sie es auch spielen können. Und das Verstehen ist ein wichtiger Teil der Veränderung, das Bewusstwerden über das, was da eigentlich für Automatismen ablaufen. Und dann müssen wir in die Praxis gehen und das auch verändern. Und klar hilft es uns, unsere Vergangenheit zu kennen und ganz bewusst im Moment zu sein. Aber man muss es auch immer wieder tun, damit sich gerade in Stresssituationen, wo wir eigentlich auf alte Verhaltensweisen zurückgreifen, etwas verändert. Und der erste wichtige Prozess ist eben dieses Bewusstwerden, und das kann lange dauern, dass ich immer näher rankomme an den Knall, so beschreibe ich das immer, ne? Immer näher rankomme, dass ich in diesem Moment mein Verhalten ändere. Bei der ersten Wutreaktion, ne, ich bin immer völlig eskaliert, wenn mich die Polizei angehalten hat, ne, und auch so, dass ich mal vor Gericht war deswegen, also nicht physische Gewalt, sondern verbale Gewalt ausgeübt habe. Und die ersten Jahre dachte ich immer noch, was für blöde Polizisten haben wir, bis ich irgendwann gecheckt habe, dass ich hauptsächlich das Problem bin in diesem Prozess. Und ich bin dann immer näher rangekommen an dem Moment, bis ich so eskaliert war, bis ich irgendwann das Verhalten in dem Moment verändern konnte und gemerkt habe, wenn ich einfach freundlich antworte, wenn ich angehalten werde und das nicht als Bedrohung sehe und mir bewusst geworden bin, das ist wieder so ein Dominanzverhalten, was ich aus meiner Kindheit kenne und das merke, hey, das ist eine alte Wut aus deiner Kindheit, die aufkommt, die eigentlich deine tiefe Ohnmacht überdecken möchte, die du nie wieder spüren möchtest. Als ich das richtig gut verinnerlicht hatte und dann nach und nach das angepasst habe, das war ein Prozess, der ging auch über Jahre. Heute habe ich dieses neue Verhalten etabliert und kann mich anders verhalten. Aber genau so ist es mit anderen Sportarten, so ist es mit der Psychologie. Es braucht einfach
Zeit. Mhm. Das ist ein sehr schönes Bild. Ich glaube, das können wir so eigentlich fast schon als Schlusswort stehen lassen, dass es ist, als würdest du eine neue Sportart beginnen oder als möchtest du ein Instrument lernen. Natürlich kaufst du dir vielleicht, sagen wir, du möchtest ein Instrument lernen, du kaufst dir natürlich erstmal ein Übungsheft, ne? Schaust dir das an und dann sind da so, okay, Fingerübungen, ne? Die eine Hand ist hier links, die andere Hand ist da rechts und dann guckst du dir das an und dann musst du aber anfangen, das zu üben und das zu praktizieren. Und du musst es regelmäßig tun und du musst es über einen gewissen Zeitraum tun und dann wirst du viele kleine Veränderungen spüren und irgendwann, wahrscheinlich ist es auch erst Jahre später, ist es so, dass du sagst, hey, wow, ich habe damals im ganz Kleinen angefangen und ich finde, das Wichtigste ist einfach dran zu bleiben und das große Ziel dahinter ist ja, dass wir alle sagen, hey, wir haben hier kleine Menschen zu Hause bei uns und wir wünschen uns einfach für die, dass es denen besser geht und dass die dieses, diesen besseren Zugang zu ihren Emotionen haben und dadurch vielleicht entspannter, glücklicher, gesünder auch leben können. Weil du hast ja in deinem Buch auch beschrieben, was passiert, wenn man Emotionen regelmäßig unterdrückt und die einfach nicht auslebt. Das macht ja auch ganz viel mit der Gesundheit und unserem Körper. Und dass wir einfach sagen, so hey, es ist ein Training und es ist nie zu spät, damit zu beginnen und am besten gleich starten.
Herzlich willkommen im Fitnessstudio für die Seele.
Ja, Mann, ist das nicht euer Online-Programm? Nein?
Nee, Fitnessstudio für die Seele, genau, das war ein Online-Programm von uns, das ist hauptsächlich der Claim vom Jakobsweg, ein Podcast, den ich mache.
Ah ja, super, genau, also, wenn ihr da jetzt tiefer einsteigen wollt, dann könnt ihr entweder den Jakob über den Jakobsweg hören, den Jakob mit Stefanie Stahl.
Bei So bin ich eben,
so
oder
bin ich
Beste
eben.
Freundinnen, da gibt es einen ganz privaten Einblick, ne?
Genau.
Oder natürlich auch das Buch lesen, fühl dich ganz. Und ich glaube, Bücher lesen macht immer noch mal was ganz Tiefes mit einem, nämlich man steigt in seine eigenen Geschichten, seine eigene Prägung und versteht eine ganze Menge über sich. Das finde ich immer das Faszinierende, weil man denkt ja nicht nur die ganze Zeit so, ah ja, okay, so ist es bei dem, sondern man denkt automatisch bei sich mit und diese Erkenntnisreise wollte ich halt ermöglichen und dadurch habe ich auch meine ganz privaten Geschichten preisgegeben, aber habe eben auch ein Therapietool, was für mich so eines der erhellendsten Therapietools der Welt ist. Als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich mir so, wow, kombiniert das Beste aus Fernost, aus Jahrtausende alten Traditionen mit den modernsten Therapietechniken und diese Methoden wende ich halt an im Buch.
Ja, also ich kann es auch nur weiterempfehlen. Ich verlinke euch alles in den Shownotes und dann bedanke ich mich, Lukas, für dieses schöne Interview mit dir.
Ja, Isa, vielen, vielen Dank auch für die privaten Einblicke. Mega gut. Ich bin ja auch da total offen und ich finde, das kostet immer ein bisschen Mut, das auch so zu zeigen. Aber wir alle sind auf der Reise und das finde ich so schön zu sehen, wenn jemand da mutig ist. Und
geht es uns allen gleich, ne? Also wenn du einmal anfängst und ein Buch aufmachst und sagst, mir ist das und das passiert, dann höre ich eigentlich immer nur so das Feedback, boah, Isa, ist so cool, dass du das erzählt hast, weil mir geht's genauso und ich habe mich aber immer dafür geschämt. Die Scham, ne? Ist auch ein Kapitel in deinem Buch.
Genau.
Also Lukas, ich danke dir und mach's gut. Ich hoffe, ihr konntet aus der Folge ganz viel für euch mitnehmen und hattet Spaß beim Zuhören. Ihr wisst Bescheid, wie immer gilt, wenn euch die Folge gefallen hat, es freut mich wahnsinnig, wenn ihr Hi Baby auf Spotify oder iTunes oder wo auch immer ihr den Podcast hört, abonniert, mit 5 Sternen bewertet oder wenn ihr die Folge einfach an eine gute Freundin oder einen guten Freund oder Mama, Papa, wen auch immer weiterschickt. Das geht auch ganz einfach über WhatsApp, könnt ihr einfach die Folge teilen, zum Beispiel über Spotify geht es mit 2 Klicks. Ansonsten hören wir uns hier wieder am Mittwoch zum Community Talk und ganz regulär zu einer neuen Hi Baby Folge am Sonntag. Und dann kommt aber wirklich das versprochene Thema, was dir keiner vor dem Muttersein bzw. Vatersein sagt. Bis dahin, lasst euch gut gehen, gönnt euch was. Alles Liebe, eure Isa.